Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Sandy Savanet begrüße ich FTI-Kollege Sebastian Wagner. Hallo Sebastian.
Hallo ihr beiden.
Hi.
Schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, freut mich auch. Ist schon lange her, dass ich beim letzten Mal über Ägypten sprechen durfte und freue mich umso mehr, dass ich heute wieder mal etwas erzählen darf.
Ja, absolut, ist wichtig. Und ich glaube, das letzte Mal war das so im Rahmen von Tod am Nil, die Neuverfilmung. Und du warst vorher auch dort auf Pressereise, hast vom neuen Museum in Kairo berichtet. Und jetzt gehen wir aber ans Rote Meer, ausschließlich dieses
Mal. Weil das neue Museum hat immer noch nicht offen, von dem her...
Das wollte ich gerade schon fragen. Ich habe gelesen irgendwo, ich glaube schon länger. Also jetzt ist es wieder 2024, oder? Sollte es nicht Ende dieses Jahr?
Man hört da verschiedene Aussagen, also fertig ist es. Es geht drumherum noch einiges, also da wird die ganze Umgebung im Endeffekt neu gebaut und wahrscheinlich wollen sie noch ein bisschen warten, bis da noch mehr fertig ist, Metroanschluss und alles. Letzte Aussagen waren eigentlich so November 2023, aber wird man sehen, wenn es offen ist, ist es offen.
Genau. Komm pünktlich, sagt man da immer, ja?
Komm pünktlich, genau.
Okay.
Rechtzeitig.
Ja, genau. Dann rufen wir nochmal in Erinnerung, was du eigentlich bei FTI machst. Was ist dein Tätigkeitsbereich, Sebastian?
Ich bin Bereichsleiter für, oh welch Wunder, Ägypten für die Destination. Wie wir schon. Darum sprechen wir über Ägypten.
Ja, sehr gut. Cool. Dann, wir steigen ein. Die Sandy, es ist, glaube ich, eine Herzensangelegenheit, so diese Region, oder? Darf man das sagen? Ich nehme das mal vorweg. Sandy, ne?
Ja, ich habe mich echt sehr gefreut. Es ist irgendwie schön, wenn sowas dann immer wieder aufploppt, zusammenkommt. Ja, also gerade der Sinai, um den es heute geht, ist eine der Regionen, wenn nicht die Region, ja, in die ich die häufigsten Privat-, aber auch Geschäftsreisen gemacht habe. Ich habe das damals sogar noch verbinden können. Das war noch eine schöne Zeit in der Touristik. Und das war eine meiner ersten eigenen Destinationen, für die ich verantwortlich war. Und der Sinai hat mir da eben ganz besonders gefallen. Und da hat sich auch immer was getan, eben auch ein traumhaftes Tauchrevier. Dann, ja, befreundet man sich auch irgendwann mit den Tauchschulen dort an. Und das war eine tolle Zeit. Und ich habe mich auch immer wieder gefreut, auf den Sinai zurückzukommen. Und das letzte Mal war eben auch mit FTI. Das weiß ich noch. Deswegen, ja, ich bin gespannt, was es alles Neues dort gibt. Ich war jetzt, ja, ich glaube, es sind auch schon wieder 3-4 Jahre, in denen ich nicht am Sinai war.
Da hat sich was getan.
Darüber sprechen wir. Sag nochmal, vielleicht für den Laien, oder der sich eben nicht so gut auskennt oder auch vielleicht in der Region noch nicht war, weil man kann ja in Ägypten auch natürlich Hurghada zum Beispiel oder Kairo, ja.
So wie du.
Das wollte ich gerade sagen, so wie ich, weil ich war nämlich tatsächlich noch nie auf der Sinai-Halbinsel. Und jetzt haben wir schon gesprochen, Sinai ist ja wahrscheinlich einfach so dieser umgangssprachliche Begriff, aber es heißt richtig Sinai-Halbinsel, oder? Also so, wenn man das jetzt auch googelt, Wikipedia etc., dann findet man Sinai-Halbinsel, ja.
Genau, richtig. Also im Endeffekt ist es ja, wenn man es sich auf der Landkarte anschaut, wie so ein Dreieck. Und es geht im Norden von der Mittelmeerküste und dann ganz, ganz, ganz runter an den Spitz. Ist eine riesengroße Fläche. Touristisch gesehen sprechen wir eigentlich von so einem Streifen, der von eben dem Spitz ganz unten, wo die Stadt Sharm el-Sheikh auch ist, wo auch der große internationale Flughafen ist, bis hoch über das Städtchen Dahab nach Taba, was dann die Grenze zu Israel und Jordanien dann darstellt. Und das ist eigentlich der Bereich, der touristisch wichtig ist. In der Mitte drin ungefähr gibt es noch das berühmte Katharinenkloster, haben die meisten sich auch mal gehört, spielt natürlich touristisch eine Rolle. Aber da halten wir uns eigentlich auf, wenn wir von dem Urlaub auf dem Sinai oder in Sharm el-Sheikh sprechen.
Okay. Ja, Sharm el-Sheikh ist auch bekannt natürlich. Und das ist schon mal der Flughafen, ne? Also da kommen wir an.
Das ist einer der beiden
Flughafen. Okay. In Taba gibt es noch einen. Aktuell gibt es eigentlich nur Verbindungen nach Sharm el-Sheikh. Von dem her kommen Gäste, die mit uns dahin reisen, alle erstmal in Sharm an.
Sharm. So, jetzt muss ich aber direkt einhaken. So, die Herrschaften. Wie sieht's denn jetzt aus mit Erdkunde und so weiter? Oh, also dann Sebastian, gehe ich davon aus, er ist Dominik.
Bitte nicht.
Verdreht schon die Augen, kann ich mir quasi vorstellen. aber das ist schon immer eine spannende Ecke, wirklich. Also sowohl, ich sag mal, geografisch, politisch, geschichtlich, also ganz, ganz viel Historie.
Ja.
Aber wo sind wir da? Auf welchem Kontinent?
Sag doch mal.
Es gehört im Prinzip schon zu Asien. Weil im Endeffekt dieser Teil ist sozusagen für den Erdplatten so, dass es schon Richtung Asien ist, auch wenn es natürlich jetzt halt politisch gesehen gehört es zu Ägypten logischerweise und somit auch
Ja,
Afrika.
und somit
Ja,
auch zum
Afrika.
afrikanischen
Ja.
Kontinent. Also ich muss sagen, ich habe auch noch mal bei Wikipedia nachgeschaut. Ich gebe es wirklich zu, denn genau das Thema mit den Platten hatte ich so im Kopf wie du, Sebastian. Und jetzt sagt Wikipedia, dass die Sinai-Halbinsel auf der afrikanischen Platte liegt. Aber, und das ist dann wieder interessant, geografisch zu Asien zugeordnet ist. Geologisch wäre es noch Afrika. Also ich check's auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe das auch mal früher gedacht, dass es die asiatische Platte schon ist. Und ja, ich bin aber nicht so firm in Erdplatten und so weiter. Es ist auf jeden Fall auf dem afrikanischen Kontinent, wenn man nach
Genau,
Kontinenten
das
geht.
auf
Das ist
jeden
das Aller,
Fall.
Aller, Aller Wichtigste. Und Nordafrika und damit eben eine der wichtigsten Ziele oder Destinationen in Nordafrika, Ägypten. Und Sinai dann nochmal mit so einem, ja, mit so einem kleinen besonderen Touch. Und da wirst du uns heute mehr zu erzählen.
Genau.
Ja, vielleicht starten wir aber auch damit ein, weil habe ich in den letzten Folgen ja auch gesagt, wir sind ja, also wir in Bayern sind ja noch in den Ferien. Andere Bundesländer haben, ja, tut uns natürlich leid, sind Ferien schon beendet, aber die haben das sozusagen hinter sich gebracht. Das heißt, du hast aber auch Statistiken vorliegen, du hast irgendwie Zahlen da, dass man sagen kann, und das haben wir mittlerweile auch mitbekommen, Ägypten ist ein absoluter Renner, das funktioniert richtig, richtig gut. Und wie war denn jetzt so die letzten Wochen? Also so mal einen kleinen Blick auf die aktuelle Marktlage. Wie war die Ferienzeit aus deutscher Sicht, österreichischer Sicht, Schweizer Sicht, ja, mit Blick auf Ägypten?
Ja, also wie du gesagt hast, Ägypten läuft sehr gut, Ägypten boomt. Corona spielt natürlich jetzt da keine Rolle mehr, eigentlich nirgendwo auf der Welt. Und von dem her sind wir da sehr zufrieden von den Zahlen her. Speziell in den Ferien, in den Sommerferien, haben wir natürlich auch sehr gute Buchungszahlen, wo man natürlich auch dann sagen muss, dass zum Beispiel ein Reisemonat Oktober nochmal deutlich besser ist, weil es vom Wetter natürlich dann viel angenehmer ist. Wir haben natürlich im August hier schon ordentliche Temperatur. Man kann es gut aushalten, gerade am Roten Meer, weil einfach so ein, es ist in der Regel trocken, heiß und jetzt nicht irgendwie wie in anderen Regionen, wo eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit da ist. Man hat einen leichten, stetigen Wind. Man bewegt sich auch nicht so wahnsinnig viel in diesen Hotelanlagen, wenn man dann im August da ist. Es geht wunderbar. Die Leute nutzen es. Aber so die richtige High Season, die kommt dann eigentlich dann noch mit dem September und dann im Oktober.
Ah, okay. Also das ist immer noch so, weil ich war jetzt echt gespannt. In meiner Zeit, und das ist ja teilweise wirklich schon 20 Jahre und sowas her, war der August fast unverkäuflich für
Nein, das
Ägypten.
nicht. Nee.
Das war wirklich damals noch so, dass man ein bisschen mehr Angst vor der Sonne hatte und die Familie mit kleinen Kindern vor allem nicht hingefahren sind. Da gab es dann immer die Erzählung, ja, 40 Grad, das schaffen wir nicht. Und heutzutage muss man einfach sagen, sind die Familien froh, wenn das Wetter stabil ist, die Sonne wirklich scheint, das Kind holt sich nach dem Baden keine Erkältung und fahren auch im Sommer, wirklich im Sommer nach Masa Alam, nach Hurghada und auch nach Sharm el-Sheikh. Das ist immer mehr geworden, aber wenn du jetzt gesagt hättest, das ist der stärkste
Nein,
Monat, da wäre ich jetzt doch
nein,
überrascht
nein, da ist
gewesen.
auch ein April ist natürlich top geeignet. Klar, ich meine, letztendlich all die Saisonen, die in den anderen Regionen, in Griechenland, Spanien und so weiter,
Noch
noch nicht
nicht
so
gehen
ganz
oder
gehen
nicht
oder
mehr.
langsam zu Ende gehen, da profitiert natürlich Ägypten ganz besonders. Aber eben, wie du gesagt hast, man reist das ganze Jahr über. Darum würde ich auch jetzt niemals sagen, ach, August, komm, da machst du alles last minute, bekommst schon noch was. Ja, irgendwas gibt es schon. Das ist richtig, aber man sieht einfach die Nachfrage, die steigt wieder. Das Flugangebot besonders ist im Sommer einfach eingeschränkt, weil die Airlines müssen mit ihren Maschinen ja auch schon, wo fliegen sie denn hin? In die Türkei, nach Spanien, nach Ägypten. Von dem her wird es da schon knapp und natürlich auch andere Märkte, der osteuropäische Markt, Frankreich, UK, der lokale Markt, das sind 100 Millionen Einwohner in Ägypten, die wollen auch mal verreisen und das vermehrt im eigenen Land, macht es natürlich dann das ganze Jahr über einfach voll und von dem her, ja, man muss schnell dran sein, darum auch mein Tipp, den ich immer gebe, früh buchen, gerade wenn es um die Ferien geht, die du angesprochen hast.
Okay, also da sind wir ja genau jetzt beim Thema, denn wer in den Herbstferien also noch nicht Ägypten und in dem Fall dann jetzt auch Sinai gebucht hat, weil er wie ich vielleicht gar nicht wusste, dass die Flugverbindungen wieder da sind und so weiter, der muss sich echt beeilen. Was gibt's denn dann zum Beispiel vielleicht in den Herbstferien noch für Möglichkeiten?
Also flugtechnisch ist der Sinai eigentlich im Prinzip ab dem Winter erst wieder, also Wind heißt bei uns ab November.
Oktober.
Ah ja.
Ach so. Richtig, nee,
ich dachte schon Oktober.
November, ja. Genau, richtig stark November. Wieder angebunden. Man kann jetzt, also man kann auch jetzt den ganzen Sommer über ab im Prinzip allen Regionen von Deutschland problemlos eigentlich täglich an den Sinai fliegen, was aber bedeutet, dass man in der Regel mit zum Beispiel einer Pegasus Airline über Istanbul fliegt oder einer Egypt Air über Kairo. Das geht im Prinzip täglich. Und wie gesagt, alle überall da, wo eine Pegasus in Deutschland hinfliegt oder auch eine türkische Airlines, geht das. Die Air Kairo hat in dem laufenden Sommer zwei Verbindungen die Woche aufgenommen wieder. Das ist Düsseldorf und es ist Frankfurt. Einmal die Woche jeweils, das ist natürlich jetzt noch nicht die Masse, ab dem November.
Da muss ich jetzt direkt nochmal nachfragen, du merkst schon, ich bin halt einfach total heiß drauf auf das Thema. Wie fliegen die? Also die fliegen direkt.
Fliegen direkt, genau. Die haben eine Maschine.
SSH, die der fliegen
direkt, genau. Also im Endeffekt haben wir das mit der Air Kairo so mal eingetütet und gesagt, hey, der Sinai ist komplett unterrepräsentiert. Das ist so eine geile Destination. Da muss einfach wieder mehr Fokus drauf. Und als erstes braucht man Flüge, und zwar Nonstop-Flüge. Und die Air Kairo ist ja mittlerweile mit die größte Airline überhaupt. Die gehört zu Egypt Air, ist eine Tochter, die aber klassisch Charter fliegt. Also die haben Maschinen in Hurghada, in Masa Alam und in Sharm el-Sheikh stationiert und fliegen damit nach Europa, nicht nur nach Deutschland, im Prinzip ganz Europa. Und da sind jetzt halt aktuell eben zwei Verbindungen im Sommer noch nach Scham oder von Deutschland aus direkt nach Scham, und im Winter wird es dann deutlich aufgestockt. Da sind es dann schon 6 Nonstop-Flüge, die gehen von der Air Kairo. On top fliegt auch noch eine EasyJet ab Berlin. Und wir arbeiten daran, dass es einfach peu à peu mehr werden, dass man dann irgendwann 10, 15, 20 Flüge die Woche mehr hat, weil das ist halt wichtig. Du willst alle Regionen in Deutschland damit abdecken. Gäste wollen nicht nur eine Woche bleiben, die wollen 10 Tage bleiben. Je mehr Verbindungen desto hast, desto flexibler bist du, wenn du mal 10 Tage bleiben willst. Wenn du nur einmal die Woche fliegst, naja, dann hast du halt 7, 14, 21 Tage. Und das ist ab Winter einfach dann möglich, dass du auch dann mehrfach die Woche wieder von verschiedenen Regionen aus fliegst.
Super, also wieder, wie wir FTI kennen, auch wirklich Deutschland abgedeckt und nicht nur irgendwie ein Flughafen. Und damit auch jetzt schon Buchungsfreigabe, oder? Also ist alles schon buchbar.
Ja, ist alles buchbar. Also wenn es um die Buchungsfreigabe geht, da sprechen wir schon vom nächsten Sommer wieder, den wir dann jetzt angehen. Der Winter ist natürlich dann komplett buchbar, und es gibt natürlich auch schon viele Vorausbuchungen.
Schön.
Cool.
Also ich werde mir das wirklich überlegen und muss schauen, wie ich das jetzt zeitlich einbaue. Du sagst, der Sommer folgt dann bald.
Der Sommer ist dann von Hotelseitig im Prinzip schon das meiste buchbar. Die Airlines natürlich immer noch so am Überlegen, so wann genau, an welchem Tag fliegen sie wohin, sodass da einfach jetzt noch alle in der Findungsphase sind und entsprechend die peu à peu noch mehr geladen werden. Aber auch da sind schon einige Flüge buchbar. Noch nicht das volle Programm, aber auch das ist nur eine Frage von wenigen Wochen.
Man hätte es ja auch, ich sag's jetzt mal einfach so, man hätte es auch sein lassen können. Man hätte auch sagen können, wir haben Hurghada, das funktioniert super gut. Masa Alam hat ja mittlerweile überholt. Früher war Masa Alam sehr, sehr klein, fast schon nischig. Und Hurghada natürlich das Hauptziel, dann Sharm el-Sheikh der zweitgrößte, ich sag mal, Touristenmagnet, und dann Masa Alam. Mittlerweile hat Masa Alam überholt. Aber ihr habt trotzdem gesagt, wir machen weiter. Wir wollen den Sinai wieder pushen. Ja. Warum?
Weil wir uns als Marktführer für Ägypten auch irgendwo als Botschafter für das Land ansehen, und das einfach eine Region ist, die so wunderschön ist, reich an Kultur, an Landschaften, einfach was ein Stück weit noch was anderes zu bieten hat, als es ein Hurghada hat. Insofern ist es einfach schade, wenn so eine Region nicht angeboten wird, und man sieht es ja von anderen Märkten. Es ist nicht so, dass da niemand ist. Die Hotels sind voll, und aus UK rausgehen tagtäglich einige Flüge, aus Frankreich und alle möglichen Länder fliegen dahin. Italien ist ganz stark auch in der Region. Nur in Deutschland hat es halt aktuell nicht den Fokus, und das wollen wir natürlich ändern. Und wenn nicht wir, wer dann soll im Endeffekt das in Angriff nehmen und die Produkte zur Verfügung zu stellen? Natürlich macht es keinen Sinn, von heute auf morgen gleich wieder auf 100% zu gehen, wie es mal vor vielen Jahren war. Man muss es peu à peu aufbauen. Aber von dem ist es einfach eine irgendwo Herzensangelegenheit. Aber aus wirtschaftlicher Sicht macht es natürlich Sinn, weil irgendwann ist auch ein Hurghada, ein Masa Alam auch irgendwo voll. Leute wollen vielleicht auch mal was Neues sehen. Insofern ist es nur konsequent auch den Sinai wieder anzubieten.
Ja, und macht ja dann auch Sinn, wenn die Nachfrage da ist, wie du gesagt hast. Also dann macht es ja auch wirklich wirtschaftlich Sinn wieder. Also
ist ja, ja auch, absolut klar. Um das geht's. Das eine setzt das andere voraus. Es muss die Produkte geben, es muss die Flüge geben, dann erst kann die Nachfrage steigen. Weil klar, ich meine, keiner sagt, ich fliege mal nach Hurghada und versuche im Inlandsflug irgendwo dann danach Scham rüber zu kommen. Mhm. Macht keinen Sinn. Nicht jeder will irgendwo in Istanbul umsteigen. Insofern ist es wichtig, dass die Angebote da sind.
Ja, und auch ganz ehrlich, da muss man auch wieder so ein bisschen gucken. Der deutsche Markt ist halt auch speziell. Da braucht es ja auch, ich sag mal, nur einen Schnupfen, einen Husten irgendwo geben, also eine kleine Meldung oder auch eine größere Meldung. Ja, Sharm el-Sheikh hat immer mal wieder auch Rückschläge gehabt, was aber ja nicht bedeutet, dass man da nie wieder hinfährt. Macht man ja in anderen Regionen auch nicht, dass man dann da auf einmal nicht mehr hinfährt. Und die anderen Länder, die sind halt echt smart. Die verstehen das, dass sie da hinwollen, dass das schön ist. Das ist ein bisschen einzigartig und auch anders als die anderen Regionen in Ägypten. Und die sind dann auch sofort wieder da. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wären wir ja blöd, wenn wir das jetzt einfach, ich sag mal, so aufgeben und dann nicht mehr hinfahren. Denn ich liebe die Ecke und bin wirklich froh, dass da auch wieder mit Direktflügen was geht. Weil man ist ja dann sehr schnell da. Wenn man umsteigt, ja, das kann man alles machen, aber Sebastian, der Vorteil von Ägypten und auch vom Sinai ist, dass man ja so schnell mit dem Direktflug dann in einer ganz anderen Welt ist.
Wie lange?
Ganz anderes Klima.
Braucht er?
Je nachdem, ob man jetzt ab München oder ab Berlin zum Beispiel fliegt, aber so um die 4 Stunden, 4,5 Stunden.
Ja, das ist easy.
Es nimmt sich jetzt nichts mit Hurghada.
Ja, und dann hast du aber dort auf einmal ein Hausriff, wo dir die Kinnlade runterfällt, bist in 4-5 Stunden da und siehst am Hausriff bunte Fische, türkisblaues Wasser und das ist so toll in so kurzer Zeit. Und eben Wassertemperatur passt, Außentemperatur passt und noch ein bisschen, da können wir auch in der zweiten Folge noch mal drauf eingehen, ja, verschiedene Ecken, verschiedene Strukturen am Sinai, wo du dann auch, ja, ich sag mal, ganz, ganz entspannt auch mal flanieren gehen kannst. Das ist nicht überall so.
Das ist ein sehr guter Punkt und ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum wir das jetzt machen. Jeder, glaube ich, hat es in den Nachrichten letztes Jahr mitbekommen, die Klimakonferenz, die hat in Sharm el-Sheikh stattgefunden.
Ja.
Und war aus touristischer Sicht für uns erstmal ein Horror, weil in der Zeit alle Hotels komplett voll belegt waren. Das heißt, auch bestehende Kunden, da mussten wir schauen, dass die überhaupt drin bleiben dürfen und so weiter. Aber es hat sich ganz viel getan und mir wurde immer so gesagt, naja, die Infrastruktur ist besser geworden. Ja, aber was genau bedeutet das? Weil sie irgendwie eine Straße neu geteert haben, deshalb werden jetzt die Leute nicht alle sagen, oh, ich will nach Sharm el-Sheikh, weil da gibt es neue Straßen. Nein,
ich fand die Infrastruktur gar nicht schlecht.
Die war auch davor schon gut, aber das ist jetzt, wenn du jetzt wieder hinfliegst, Sani, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Echt?
Also das ist so modern alles. Also das ist die Region von Sharm selbst in dem Stadtkern dann im Prinzip. Ja. Das sind ja so 3 Teile, die aus der Sharm besteht. Die Straßen groß, breit, modern. Kein Müll, nirgendwo. Nicht, das hast du natürlich in generell in nordafrikanischen Ländern, dass du mal, wenn du irgendwie ein bisschen Überland fährst und oder durch die Stadtgebiete, dass du links und rechts liegt mal irgendwo ein Müll, eine Plastiktüte, eine Plastikflasche. Nichts, gar nichts. Das ist komplett sauber. Die haben Fußgängerzonen. Aber nicht nur einfach hier so mal ein Gehsteig hingepflastert und so, da, ihr habt so eine Fußgängerzone, auch mit Beleuchtung, mit Kunstwerken. Also wirklich richtig schön das Ganze gemacht. Du hast, klar, es war die Klimakonferenz, insofern setzt man stark auf Nachhaltigkeit. Mhm. Das heißt auch überall, dass die mit Photovoltaikanlagen ihren Strom selbst produzieren, Mülltrennung, es fahren Elektrobusse rum. Also dieser ganze Part ist einfach neu überarbeitet und das ist einfach auch eine Sache, die jemand, der schon mal war, wissen muss, okay, wenn ich jetzt hin war, ich erkenne vielleicht vieles nicht wieder, weil sich es deutlich nochmal zum Positiven verändert hat. Und das
zieht
sich auch ein bisschen Message. Hotels vor. Ja. Auch die Hotels haben natürlich, weil die haben die ganzen Teilnehmer von der Konferenz aufgenommen. Das heißt, auch jeder, selbst wenn er nicht eine komplette Renovierung gemacht hat, aber es wurde trotzdem alles auf Vordermann gebracht, dass es alles im Top-Zustand ist. Internet, Glasfaser, alles war für die natürlich wichtig für die Konferenz. Davon profitiert natürlich jetzt jeder, dass auch das deutlich verbessert wurde.
Das ist ja besser als in München.
Jetzt. Ja,
Dominik. Ja, es ist nicht so schwer, aber ja.
Aber da merkt man auch wieder, dass das doch einen Impact hat. Auch wenn man zwar sagt, touristisch ist das im ersten Moment quasi nicht zu vermarkten und auch eine kleinere Hürde, Aber die verschiedensten Konferenzen, ich muss mal überlegen, welche es damals war. Wahrscheinlich war es dann sowas wie Weltsicherheitskonferenz oder so. Also es gab schon mal eine ganz, ganz bekannte oder auch häufiger. Die haben immer dazu geführt, dass die Infrastruktur sich nochmal verbessert hat. Und wenn du
Ja.
jetzt von Photovoltaikanlagen sprichst, dann ist natürlich bei jedem sofort im Kopf, wenn nicht dort, wo dann? Also es macht ja
Ja,
sowas
klar.
von Sinn.
Natürlich macht das Sinn.
Es ist nur konsequent. Ist denn, wenn du sagst, dass sich das schon verändert hat und ich da überrascht sein werde oder auch Gäste, die das von früher kennen und jetzt halt aus diversesten Gründen schon länger nicht mehr dort waren, was hat sich noch verändert? Also es ist immer noch international, oder? Ich fand Sharm el-Sheikh immer recht bunt, wie du auch gesagt hast, da sind die Italiener und so weiter. Wie sieht's sonst im Moment so aus? Oder wird dann vielleicht im Winter, wenn dann wieder die FDI mehr fliegt?
Ja, also ich meine, einen gewissen Mix aus verschiedenen Nationalitäten hatten die immer und werden sie auch immer haben, weil das ist für ein Hotelier und ich auch extrem wichtig, dass man sich nicht nur auf einen Markt konzentriert. Aber du hast die Italiener erwähnt, ja, die sind ganz stark da, die Engländer sind da, Osteuropa, also sprich Polen, Slowakei und im Prinzip alle Tschechien, die auch da im großen Stil da sind, die Locals, die da sind, du hast natürlich auch die aus Israel oder aus Jordanien kommen.
Oh.
In der Region Urlaub machen, auch die sind da. Also du hast eigentlich einen guten Mix. Du hast natürlich auch die ganz normalen, ja, die Westeuropäer, wie man so schon sagt, dann ja, die gibt's und die wären natürlich entsprechend mehr, wenn es wieder mehr Flüge ab Deutschland gibt. Aber das hat sich im Prinzip nicht verändert zu früher. Da war schon immer der Fokus und der Fokus wird auch bleiben auf die Vielseitigkeit auch von den Nationalitäten her.
Ja, also ich fand das immer toll, eben weil es auch dann viele Vorteile mit sich gebracht hat, auch kulinarisch und so, was einfach echt ein Riesenangebot gibt. Und die Regionen, die haben sich aber bestimmt auch verändert. Also ich würde gerne, wenn wir das noch schaffen, in der ersten Folge so ein bisschen auf die verschiedenen Regionen eingehen und dann kannst du uns in der zweiten Folge vielleicht auch noch Hoteltipps und so geben. Denn
Sehr gerne.
früher war das mal, und da rede ich jetzt wirklich von früher, früher alles Nama Bay, dann Hadaba, sag noch mal schnell, ist
Genau.
das Rasch um Sieht die Ecke, dann kam Nap Bay, das waren so die
Genau.
großen Zentren. Während ja, es gab immer natürlich auch, ich sag mal fast schon hippie-like, coole Wassersportecken mit Dahab und Nuweiba und
Exakt.
sowas. Wie ist das im Moment?
Eigentlich genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Also genau diese Regionen gibt es immer noch, die du als erstes beschrieben hast. Das war ja alles in dem Großraum Sharm el-Sheikh. Da gibt es natürlich auch neue Hotels gebaut wurden, aber das sind die Regionen, die auch nach wie vor so bestehen. Das, was ich vorher erwähnt habe, mit diesem, wo alles moderner ist, Fußgängerzonen und so weiter, das spielt sich alles in dem Bereich ab. Wenn man sich diesen alten Bereich nimmt, und ich meine, von Sharm el-Sheikh, da ist ja auch das ganze Nachtleben. Das ist ja auch etwas, was in der Region eigentlich gang und gäbe ist, dass man auch mal abends aus seiner Hotelanlage rausgeht und entweder gut Taxi nimmt oder ein Uber nimmt, ist auch da ganz bekannt, und in die Buddha Bar geht, in die Fascha Bar, die kennst du sicherlich
Ja, wir sind
auch.
immer noch
Die
jetzt
sollen
dann
sich
in der Naba Bay, also immer noch auch
genau.
das Zentrum zum Weggehen.
Das ist da, genau, das ist nach wie vor da. Und dann die anderen Regionen, das natürlich, habe ich gesagt, neue Hotels dazugekommen. Ein Dahab ist so, wie es früher auch irgendwo war. Das Aussteigerdörfchen oder wie man es nennen darf, wo die Wassersportler sind, die Windsurfer sind, das gibt es nach wie vor noch. Das, was natürlich in vielen ja, Köpfen vielleicht nicht so verankert ist, ist Taba, ganz an der Grenze zu Israel rüber, der Taba Heights, diese Region, die gibt es auch nach wie vor noch mit 4 Hotels, wo man eher hinfährt, weil natürlich wunderschöne Anlagen sind, wunderschöne Hotelanlagen, und wo ich dann, und das ist eigentlich so mit der USP von dem ganzen Sinai, ich kann von da aus Ausflüge machen, die ich von einem Hurghada aus nicht machen
Ja.
kann. Und das sind ja die Reiserei ganz einfach über die Grenze. Das ist überhaupt keine Hindernisse, die es gibt. Man kann einen Tagesausflug nach Jerusalem rüber machen,
Also das
wenn
möchte
man
ich
das sehen
bitte
will, wenn
noch
man
mal
es sehen will.
fünfmal unterstreichen. Bitte
Ja,
fünfmal,
also
denn
das ist
das
hier
ging
überhaupt kein
früher
Problem.
nicht.
Nein, das ist gar kein Problem. Der wird von
Krass.
uns auch ganz normal so angeboten. Also wer jetzt halt nicht eine ganze Israel-Rundreise machen will, der kann es wunderbar von da aus machen, nach Jordanien drüber, mit der Fähre. Es grenzt ja nicht direkt an Jordanien, aber es ist mit der Fähre 1 Stunde, 1,5 Stunden, die von Taba ausgeht nach Aqaba und von da aus mit dem Bus dann nach Petra.
Ich
Und das ist
flippe
ja auch
aus.
wunderschön. Und ich habe es jetzt auch erst
Krass.
vor ein paar Wochen gemacht. Es ist halt einfach geil, wirklich. Also das ist so wunderschön. Man kann es auch teilweise mit Übernachtung dann in Loderne machen. Also da eröffnet sich ganz viele neue Möglichkeiten. Irgendwann mal auch, wenn Saudi-Arabien wirklich fertig ist mit all ihren Projekten, wird es auch da mehr Kombinationsmöglichkeiten geben. Also dass man auch diese Länder miteinander verbindet
Ja, aber das
in
so
einer Reise.
reicht ja schon.
Und das
Das ist
ist halt genial. Und das ist und dazu natürlich das Katharinenkloster, was ich
ja
ganz am Anfang mal erwähnt habe. Klar, das ist auch nur da. Das kann ich von da aus anschauen. All die Ausflüge, die ich beschrieben habe, die kann ich von Sharm el-Sheikh aus natürlich auch machen. Von Sharm el-Sheikh fährt man an der Küste entlang über Dahab nach Taba so um die 2,5, 3 Stunden. Wenn ich einen Tagesausflug mache, kommt das halt noch on top dazu. Einmal in der Früh am Morgen und einmal am Abends nach der Rückreise. Das heißt, wenn jemand diese Ausflüge machen will und sagt, ich will sowohl Jerusalem wie auch Petra machen, empfehle ich dann auch wirklich gleich ein Hotel in Taba zu nehmen, weil halt man direkt von Taba aus ist man in Israel und das Boot fährt direkt in Taba los vor der Haustüre und dann spart man sich das Ganze halt und verbringt seine Zeit in diesen Hotels.
Und
Wie
hat schön
lange
zwei
hast du?
Tagesausflüge, ne? Ist ja auch gut.
Ja,
Ja,
genau.
cool.
Wie lange hast du gebraucht? Also vom Taba, also du warst in Taba Heights im Hotel.
Ich habe in Taba Heights
Genau, das sind
im
ja die, ich
Strand
sag mal,
geschlafen,
etwas
genau.
schickeren. Das ist ja schon so Heights, das hat so ein, das ist fast wie so, wie soll man sagen, Hollywood Hills. So ein Bereich, der so ein bisschen, ja, anders ist und auch exklusiver. Und von dort bist du losgefahren. Beschreib das mal auch
Von
kurz.
da aus bin ich losgefahren, 5 Minuten mit dem, glaub ich, Golfcart wurde ich einfach rübergefahren zu dem Hafen. Das ist ein Boot, da passen 100 bis 200 Leute drauf. Schaut aus wie eine größere Yacht, sage ich mal. Dann fährst du da frühmorgens los. Die haben ihren Sommerfahrplan, ihren Winterfahrplan, je nachdem, wann die Sonne aufgeht. Entsprechend im Sommer hast du die Tage ein bisschen länger, im Winter dann kürzer. Fährst dann so 1 Stunde, 1,5 Stunden rüber nach Aqaba, machst du da deine Immigration. Geht auch recht schnell. Die haben da 2, 3 Schalter offen, jeder seinen Stempel rein, das war's. Und dann in deiner Reisegruppe wirst du dann in den Bus verfrachtet. Du kannst das Ganze auch als Privatausflug buchen, dass du deinen eigenen Fahrer, einen eigenen Guide hast, deutschsprachig natürlich, und fährst von da aus dann noch so circa, was waren es, 2 Stunden nach Petra bis zu dem Eingang und verbringst dann eigentlich den halben Tag wirklich in Petra mit dem Guide zusammen. Das heißt, hast noch ein bisschen Zeit, um selbst noch rumzuschauen. Und danach hast du ein sehr, sehr gutes, schönes Mittagessen in einem Restaurant gleich in der Nähe. Das ist jetzt gar nicht so, klar, auf Touristen spezialisiert ist, ja, aber sich nicht so touristisch anfühlt. Das ist wirklich ganz gemütliches und schönes, qualitativ hochwertiges Buffet. Dann haben wir, da ich mit dem Auto alleine unterwegs war, haben wir noch ein bisschen Wadi Rum angesehen, was natürlich auch so eine, glaube ich, eine Traumdestination für jeden ist. Kann man natürlich, je nachdem, wie der Zeitablauf ist, nicht garantieren, dass man die Zeit noch hat. Aber wir hatten sie, dass wir noch kurz zum Anfang zumindest fahren, die Wüstenlandschaft sehen. Dann geht's nach Aqaba zurück, auf Schiff drauf und dasselbe Spielchen zurück. Kommst in Taba wieder an, da erfolgt wieder die Immigration. Das war's. Und dann bist du
Cool.
wieder direkt im Hotel. Also im Endeffekt, das war auch kein ewig langer Tag. Also das war ja schon 6, 7 Uhr morgens dann, wo man los ist und kommt dann so 21, 22 Uhr spätestens zurück. Aber es geht. Also es ist jetzt nicht
Ja.
so, dass man sagt, man ist da von Mitternacht bis
Ja.
Mitternacht
Nee.
unterwegs.
Oh,
Super
toll. Also
Tagestrip.
in der
Geil.
zweiten Folge
Also,
möchte ich auf dieses Dreieck Taba,
das machen
Eilat,
wir.
Aqaba, da muss ich noch mal rein. Ich bin
Ja.
ja total begeistert.
Gehen wir sofort rüber.
Absolut.
Wir machen Überleitung zu Folge 2 und dann sprechen wir genau darüber. Also, bis gleich, Habibi.
Bis gleich.
Ich darf.